Herr Minister, Herr Direktor, Herr Professor Rürup, meine Damen und Herren, der Titel dieses Texts ist Spuren, nicht nur Rauch und Asche. Wir haben die Bilder gesehen, wir erinnern uns an die Szenen, wir haben darüber nachgedacht und trotzdem verstehen wir sie nicht. Unvorstellbar all das, weil unglaublich, weil man es einfach nicht glauben kann, dass ansonsten normale, manchmal vermutlich sogar nette junge Leute diese unendliche Schändlichkeiten begangen haben. Um dies zu tun, tun zu dürfen, tun zu können, war es erforderlich, den Häftling als Stück zu betrachten, als menschenähnliches Wesen, in dem kein Mensch zu sehen war. Der Verstand musste hierfür eine Veränderung durchmachen, die wir auch seelische Blindheit und Taubstummheit nennen könnten, in deren Folge sich der Täter in keiner Weise mit dem Opfer identifizieren kann. Doch können wir uns identifizieren? Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind wir weder Täter noch Opfer. Durch Blutsbande, Bekanntschaften oder kulturelle Bindungen aber gehen sie uns etwas an. Wir wissen von ihnen, sie sind Akteure unseres Bewusstseins. Auf einer inneren Bühne sind sie anwesend, lassen sich nicht verscheuchen. Sie kommen. Doch nun sollen wir im Psychodramenexperiment nicht nur Zeugen, sondern auch leidende Objekte der mühelos heraufzubeschwörenden Bildserie werden. Die Türen werden aufgerissen und Bewaffnete dringen in den Raum ein, ordnen an, alle sollen sich auf den Boden legen. Wer seinen Kopf hebt, der wird erschossen. Und plötzlich, wer den Stock auf dem Rücken zu kosten bekommen hat, stellen sie sich ordentlich und diszipliniert auf und verlassen in zweier Reihen das Gebäude. Die Mutigeren unter ihnen empören sich, doch nachdem einige erschossen worden sind, tun sie, was ihnen befohlen wird, denn vielleicht, wenn sie sich nicht widersetzen, kommen sie ja davon. Zahlenmäßig sind sie zwar überlegen, doch die haben Waffen in der Hand. Und das überraschend veränderte Gesetz, das Gesetz des ersten Mannes der Nation, steht hinter ihnen. Ein Befehl ist zu jeder Zeit ein Befehl. Von dem Moment an zählt nicht mehr, wer sie sind. Häftlinge sind sie. Noch in ihrer normalen Alltagskleidung, so wie sie hier sind, werden sie zwischen bewaffneten Posten durch die Straße einer Kleinstadt in der Umgebung von Berlin ziehen und einige Passanten werden sie verspotten und anspucken. Die Mehrheit tut das zwar nicht, doch es gibt niemanden, der ihnen zu Hilfe eilen würde. Vielleicht deshalb nicht, weil er nicht davon überzeugt ist, dies tun zu müssen und dass das, was er sieht, nicht passieren dürfte. Denn auf dem Thron seines Bewusstseins sitzt die Rasse, vielleicht die Nation, doch auf gar keinen Fall der Mensch, und wie wir zu sagen pflegen, dessen unantastbare Würde, eine irregeleitete Gemeinschaft. Sie haben die Möglichkeit, sich die weiteren Stationen vorzustellen. Sagen wir, nachdem Sie durch ein Tor getreten sind, müssen Sie einen gepflasterten Hof überqueren. Allein sie werden von rechts und links geschlagen und getreten, jawohl wahllos. Sie müssen alle gleichermaßen erniedrigt und windelweich geprügelt worden, damit sie auf den radial angelegten Korridoren zwischen den Baracken, die vom Wachturm aus von einem mit einer Maschinengewehr bewaffneten Posten beobachtet werden, schön gefügig zur Arbeit gehen, zur Hinrichtung oder zum Verbrennen der Leichname ihrer Gefährten. Ich wiederhole, wer sie einmal gewesen sind, das ist vollkommen gleichgültig. Ihr Lebenslauf, ihre Persönlichkeit, ein unbedeutendes Akzidenz. Bisher sind sie jemand gewesen. Von nun an sind sie es nicht mehr. Niemande sind sie. Diese beschleunigte Niemandwerdung mussten verschiedene gesetzestreue europäische Staatsbürger aufgrund formal Berliner Initiativen am eigenen Leibe erleben. Entsprechend den vorhandenen Kenntnissen können wir uns alle, sofern wir das wollen, diesen Entwicklungsprozess vorstellen. Der lernende Mensch ist es sich schuldig, die verschiedenste Gedankengymnastik und die Übungen empathischen Vorstellungsvermögens zu erweitern. Sei Häftling, sei Jude, sei Zigeuner, sei Homosexueller, sei geistig Behinderter. Sich dieses Ereignis überall in Europa, doch insbesondere hier in der deutschen Hauptstadt, in sämtlichen Einzelheiten vorzustellen, bis hin zum Erstickungstod in der Gaskammer, worum es ja in der Ausstellung geht, das halte ich für eine nationalpädagogische Aufgabe. Wenn sich Eltern von heute die eigenen Kinder auf dem Weg von der Eisenbahnrampe zur Verbrennungsofen nicht vorstellen wollen, so ist das durchaus verständlich. Wozu auch sollten sie sich quälen? Verrichten sie doch tagtäglich vom Sport bis hin zur Trauer in Friedenszeiten schmerzliche Übungen, die ihnen eine Konzentration der Kräfte abverlangen. Mitgefühl, Mitleid, wofür andere Sprachen kein adäquates Wort besitzen, ist eine seelische Fähigkeit, ohne deren Praxis es keine moralische Intelligenz gibt. Nun aber unternehmen wir einen Ausflug in die Psyche der Täter. Irgendeine Genugtuung mussten sie empfunden haben. Wir haben nur unsere Arbeit getan, die Juden haben wir erledigt, auch die gibt es nicht mehr auf unser Wohl. Die Juden sind unser Unglück. Etwas anderes hatten sie nicht gelernt. Jetzt konnten sie glücklich sein. Oder zumindest wurde das von ihnen erwartet. Meine Damen und Herren, das Besondere ist nicht darin zu sehen, dass Hitler gesagt hat, was er gesagt hat, sondern darin, dass besonnene Menschen dieses Geisteskrankheit zur eigenen gemacht haben. Die Entfremdung von der geistigen Geschichte resultiert aus dem Schutz des Selbstwertgefühls. Wir wollen nicht glauben, dass die unseren, die zu uns gehörenden, unsere Vorfahren, Deutsche, Ungarn oder andere Europäer, so gehandelt haben. Im Gegenteil, nicht nur unsere eigene nationale Gemeinschaft schützen wir vor dem Brandmal kollektiven Massenmords, sondern vor einem solchen Verdacht selbst die menschliche Art, weil es einfach nicht sein kann, dass Menschen mit gesundem Verstand, noch dazu keine Analphabeten, derartiges anrichten können. Der Täter wollte glauben, das Opfer sei kein Mensch, sondern ein Untermensch, ein lediglich menschenartiges Wesen. Das Opfer wollte glauben, der Täter sei kein Mensch, sondern nur eine seelenlose Mordmaschine. Die Mörder waren nicht von vornherein abnorm, sondern pervertierten erst während der Arbeit. Zu Hause waren sie Väter, Söhne, Geschwister, Kollegen, Verliebte und Freunde. Dann traten sie ihren Dienst an und taten, was getan werden musste, und nach gut verrichteter Arbeit tranken sie einen Schluck. Sie hatten ein Erfolgserlebnis, ähnlich wie die Metzger, die tagsüber viel Schlachtvieh zur Strecke gebracht haben, oder wie der Jäger, der seine Beute in einer schönen Reihe auf der Erde ausbreitet. Im Anfang war das Wort die Artikulation der Sehnsucht nach Ausschluss. Und dann kam das Handwerk, die Kunst des Tötens. Wie kann man mit möglichst geringem Aufwand möglichst viele Feinde vernichten? Das andere Gesicht des positiven Kollektivismus ist der negative Kollektivismus. Gemeinschaft hasst Gemeinschaft. Der Holocaust war die höchste Stufe des Nationalismus. Je hysterischer kollektives Prahlen, desto hysterischer der kollektive Hass gegen eine andere Gemeinschaft. Ohne viel Federlesens in einem Aufwasch alles erledigen, sich nicht mit Einzelheiten personenbezogener Anklage verzetteln, sondern die ganze Bande, so wie sie ist, eliminieren. Ich erinnere mich an die Worte eines Schlachthofingenieurs. In nicht verarbeiteten Zustand kann von ihr nur das Brüllen der Rinder hinausgelangen. Es soll keine Spuren geben, keine menschlichen Überreste, nur Rauch und Asche. Mit einem Wort nichts. In nichts sollt ihr euch auflösen. Eigentlich habt ihr nie existiert. Was wollte man lieber beseitigen? Das Dasein der Juden oder die Spuren ihrer Ausrottung? Das große Ganze der Entlösung setzte sich aus viel gewissenhafter Kleinarbeit zusammen. Auch das war Selbstmordterrorismus. Lieber sollen auch wir umkommen, nur damit die zugrunde gehen. Die narzisstischen Führer wussten 1944 bereits, dass sie den Krieg verloren hatten. Sie hätten sich zu Gästen herablassen, hätten die Vernichtung der Juden einstellen können. Aber nein, sie erhöhten das Tempo. Wer noch vor der Niederlage ausgerottet werden kann, den müssen wir ausrotten. Wenn es schon nicht möglich ist, die Verbündeten zu erledigen, dann müssen wir wenigstens diejenigen vernichten, die auf sie als ihre Befreier warten. Unter anderem meine Schulkameraden. Dass die Nazis auch mit den Kindern kein Erbarmen hatten, mit ihnen sogar am wenigsten, damit ja keine neue jüdische Generation auftritt, dieser Perfektionismus ist es, der den Holocaust unter den Volksausrottungen zu etwas Außergewöhnlichem macht. Den Krieg gegen die europäischen Juden haben die Nationalsozialisten zu zwei Dritteln gewonnen. 68% der europäischen Juden haben sie ermordet. In manchen Ländern ist der Anteil der Getöteten größer, in anderen dagegen wesentlich geringer. Schicksalhaft war weder das Töten noch das Sterben. Der Befehl konnte übereifrig erfüllt werden, Doch es war auch möglich, dagegen etwas zu tun, das Morden zu verhindern, zu verlangsamen, Zeit zu gewinnen. Sünder und Heilige gab es in dieser Partie, Mörder und Retter, und zwischen beiden gab es die verschiedensten Menschen, die sich an jedem Tag ihres Lebens zwischen Gut und Böse zu entscheiden hatten. Sollten sie etwa nicht gewusst haben, was gut und was böse ist? Die 10 Gebote und die Bergpredigt haben sie doch vermutlich gelesen. All denen und somit auch sämtlichen Mitarbeitern der Ausstellung, die etwas dafür getan haben, dass dieses schwarze Loch in der europäischen Geschichte mit seiner qualvollen Wirklichkeit vorstellbar wird, verdienen größte Hochachtung. Das Wissen ist eine Schutzimpfung. Hass und Gleichgültigkeit sind eine Krankheit. Liebe und Empathie bedeuten Gesundheit. Wir alle haben eine Wahl zu treffen.